Herzlich willkommen zum Arbeitsrecht-Podcast von Dr. Strosing Online, dem Internetportal für E-Learning-Kurse zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Wenn Sie sich mit Schulungsvideos zum Arbeitsrecht aus der Cloud ganz einfach online weiterbilden möchten, dann finden Sie alle Infos zu den Online-Kursen unter drstrosingonline.de. In dieser Folge gehen wir der Frage nach, was es mit der Pflicht zur Niederschrift der wesentlichen Arbeitsvertragsbedingungen nach dem Nachweisgesetz auf sich hat. Wir klären, welche konkreten Pflichtangaben in den Nachweis aufzunehmen sind und in welchen Situationen die Pflicht zur Erteilung eines gesonderten Nachweises entfällt. Und wir besprechen, welche Rechtsfolgen bei Verstößen gegen das Nachweisgesetz eintreten können. Was ist unter einem Nachweis im Sinne des Nachweisgesetzes zu verstehen? Der Gesetzgeber schreibt vor, dass die sogenannten wesentlichen Vertragsbedingungen der Arbeitnehmerseite schriftlich auszuhändigen ist. Das Ziel, das das Gesetz verfolgt, liegt darin, dass die Arbeitnehmerseite informiert sein soll über die wesentlichen Bedingungen des Arbeitsverhältnisses. Es soll vermieden werden, dass die Arbeitnehmerseite aus Unkenntnis ihrer Rechte bestimmte Rechte nicht verfolgt. Wer kann einen schriftlichen Nachweis seiner Arbeitsvertragsbedingungen verlangen und sich dabei auf das Nachweisgesetz berufen? Damit stellt sich die Frage nach dem Anwendungsbereich des Nachweisgesetzes, also nach der Frage, welche Beschäftigtengruppen haben einen Anspruch auf Erteilung des Nachweises. Hier sagt das Gesetz, diesen Anspruch haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie fast alle Praktikanten. Hierzu muss man wissen, dass Praktikanten prinzipiell einen Anspruch auf Mindestlohn haben, mit Ausnahme bestimmter Praktikanten. Und auch beim Nachweisgesetz verweist nun das Nachweisgesetz auf die Ausnahmen im Mindestlohngesetz für Praktikantinnen und Praktikanten. Das sieht also im Gesetz folgendermaßen aus. Jetzt hüpfen wir mal ins Mindestlohngesetz. Und hier ist im Paragraphen 22 der Anwendungsbereich für das Mindestlohngesetz geregelt. Und Praktikanten sind also prinzipiell auch Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes. Allerdings haben wir hier einige Ausnahmen. Das heißt, wenn ein Pflichtpraktikum durchgeführt wird aufgrund einer schulrechtlichen Bestimmung oder ein Praktikum zur Orientierung für eine Berufsausbildung von bis zu 3 Monaten oder ein Praktikum, das begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung gehört oder eben eine Einstiegsqualifizierung nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches. Diese Praktikanten sind vom Mindestlohn ausgeschlossen und damit eben auch vom Nachweis, vom Nachweisanspruch. Hierfür besteht dann also keine Nachweispflicht des Arbeitgebers. Abgesehen von diesen Ausnahmen bei Praktikantinnen und Praktikanten muss man sich also merken, den Anspruch auf Erteilung eines Nachweises haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Praktikanten muss man etwas im Einzelfall dann prüfen, ob Ausnahmen vorliegen. Das heißt, auch Teilzeitkräfte, auch Aushilfen und auch geringfügig Beschäftigte, also Minijobber, haben einen Anspruch auf Erteilung des Nachweises nach dem Nachweisgesetz. Bei der Frage, welche Angaben im Einzelnen in den Nachweis aufzunehmen sind, spricht das Gesetz von den sogenannten wesentlichen Arbeitsbedingungen. Und diese sind zunächst in 15 Ziffern in Paragraph 2 Nachweisgesetz aufgeführt. Hier zunächst der Hinweis, diese im Gesetz aufgezählten Arbeitsbedingungen sind nicht unbedingt abschließend, denn die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit bereits entschieden, dass wesentlich und damit nachweispflichtig alle Vertragsbedingungen sein sollen, deren Kenntnis für den Arbeitnehmer zur Geltendmachung von Rechten notwendig ist. Und insofern muss man immer prüfen, ob diese gesetzlichen wesentlichen Arbeitsbedingungen auch alle wichtigen Vertragsbedingungen im konkreten Arbeitsverhältnis umfassen. Und wenn man irgendwelche besonderen Konstellationen im Arbeitsverhältnis hat, ist man aufgerufen, diese dann in den Nachweis aufzunehmen. vorsorglich, auch wenn sie nicht im Gesetz ausdrücklich benannt sind. Welche Pflichtangaben sieht das Gesetz nun im Einzelnen konkret vor? Nach § 2 Absatz 1 ist zunächst Name und Anschrift der Vertragsparteien in den Nachweis aufzunehmen, sowie der Beginn des Arbeitsverhältnisses. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen ist das konkrete Enddatum aufzunehmen oder die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses. Gemeint sind hier beispielsweise Zweckbefristungen, wenn also das Arbeitsverhältnis bei Erreichen eines bestimmten Zwecks, etwa die Fertigstellung eines Projekts, enden soll und die Zweckerreichung vom Datum her noch nicht feststeht. Als nächstes ist der Arbeitsort aufzunehmen oder ein vereinbartes Wahlrecht, also hier Stichwort Homeoffice-Abrede, sollte eine Homeoffice-Abrede bestehen oder sollte sogar ein Wahlrecht der Arbeitnehmerseite vereinbart worden sein, ist das hier auch aufzunehmen. In die ursprüngliche Abrede sollte der Arbeitgeber von vornherein ein Direktionsrecht mit vereinbaren, das heißt die Möglichkeit offen halten, den Arbeitsort unter Anwendung billigen Ermessens auch nachträglich ändern zu können. Wenn so etwas aufgenommen wird und auch im ursprünglichen Arbeitsvertrag dann mit aufgenommen wurde, ist auch dieses Direktionsrecht dann in den Nachweis aufzunehmen. Als nächstes ist eine kurze Beschreibung der Tätigkeit aufzunehmen. Leider reicht es nicht aus, eine Positionsbezeichnung oder eine Funktionsbezeichnung in den Nachweis aufzunehmen. Es ist eine kurze Beschreibung der vereinbarten Tätigkeiten erforderlich. Der nächste Aspekt betrifft das Thema Probezeit. Ist also eine Probezeit vereinbart, dann ist auch die Probezeit in den Nachweis aufzunehmen. Als nächstes ist die Zusammensetzung, Höhe und Fälligkeit des Lohns sowie die Art der Auszahlung des Lohns anzugeben. Und hier sieht das Gesetz eine sehr detaillierte Nachweispflicht vor. Es reicht also nicht, einen summierten Bruttolohn anzugeben, sondern einzelne Lohnbestandteile auch konkret zu benennen und deren Fälligkeit eben. Also wenn Überstundenvergütungen vereinbart wurden, ist das eben verständlich und getrennt anzugeben. Wenn es einen Dienstwagen gibt, der auch privat benutzt werden darf, ist hier zum Beispiel der geldwerte Vorteil anzugeben. Wenn es Weihnachtsgeld gibt, Urlaubsgeld, ist auch das gesondert aufzunehmen und auch die Fälligkeit genau auszuweisen. Das ist hiermit gemeint. Sogar die Art der Auszahlung ist aufzunehmen, also ob es bar ausgezahlt wird, was ja nun wirklich sehr selten vorkommt, oder ob es sich, ob eine Überweisung vereinbart wurde. Der nächste nachweispflichtige Gegenstand ist die vereinbarte Arbeitszeit, wobei auch Ruhepausen und Ruhezeiten und, wenn gegeben, ein vereinbartes Schichtsystem anzugeben ist. Beim Thema Ruhepausen ist der Paragraph 4 des Arbeitszeitgesetzes zu beachten. Demnach haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn die Arbeitszeit länger als 6 Stunden dauert, einen Anspruch auf eine Pause von 30 Minuten. Bei der Ruhezeit geht es um das Thema, dass nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden eingehalten werden muss. Das ist in Paragraph 5 des Arbeitszeitgesetzes geregelt und in den Nachweis ist eben aufzunehmen, wie man diese Verpflichtungen aus dem Arbeitszeitgesetz konkret umsetzt. Detaillierte Nachweispflichten bestehen auch bei der sogenannten Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Hier ist also ausdrücklich in den Nachweis aufzunehmen der Zusammenhang zwischen der Arbeitsleistungspflicht der Arbeitnehmerseite und dem Arbeitsanfall, also dass begrifflich Arbeit auf Abruf vorliegt, die Zahl der mindestens zu vergütenden Stunden, der Zeitrahmen, in dem die Arbeit auf Abruf stattfinden soll und die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im Voraus mitzuteilen hat. Das sind also die bestimmten Nachweispflichten beim Thema Arbeit auf Abruf. Als nächste Nachweispflicht grundsätzlich für alle Arbeitsverhältnisse sieht § 2 Absatz 1 Nummer 10 den Nachweis von Überstunden vor. Hier heißt es im Gesetz, nachweispflichtig ist, sofern vereinbart, die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen. Das Gesetz lässt jedoch offen, wie detailliert diese Voraussetzungen aufzuführen sind. Es ist unklar, ob hier ein allgemeiner Hinweis auf betriebliche Erfordernisse unter Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmerseite oder unter Beachtung billigen Ermessens ausreicht oder ob Beispiele für betriebliche Erfordernisse, also zum Beispiel Auftragsspitzen oder unvorhergesehene Arbeitsanfälle, ob das beispielsweise aufzuführen ist. Hier ist also auch die laufende Rechtsprechung jeweils zu berücksichtigen. Als nächstes sieht das Gesetz die Pflicht vor, die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubes im Nachweis anzugeben. Sofern ein gesetzlicher oder vertraglich vereinbarter Fortbildungsanspruch besteht, ist der Arbeitgeber verpflichtet, diesen im Nachweis auszuweisen. Als nächste Information ist in den Nachweis aufzunehmen Name und Anschrift des Versorgungsträgers, sofern der Arbeitgeber eine Zusage über eine betriebliche Altersvorsorge abgegeben hat. Als nächsten nachweispflichtigen Aspekt sieht das Gesetz das Verfahren bei Kündigung vor. Das Gesetz spricht hier davon, dass der Arbeitgeber im Nachweis aufzunehmen hat, dass bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren, und jetzt heißt es wörtlich im Gesetz, mindestens das Schriftformerfordernis und die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses sowie die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage. Das Problematische an dem Gesetzeswortlaut ist, dass hier von mindestens die Rede ist, das heißt Schriftformerfordernis, da ist gemeint der § 623 BGB, der eben sagt, ein Arbeitsverhältnis kann nur schriftlich gekündigt werden. Die elektronische Form ist ausgeschlossen, das heißt E-Mail, Fax und was man sich noch denken kann, ist alles unwirksam. Es muss wirklich ein Papier sein mit einer eigenhändigen Unterschrift des Kündigungsberechtigten. Die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses können sich natürlich aus dem Gesetz ergeben oder aus einem Tarifvertrag oder aus dem Vertrag selbst. Und die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage ist also nach dem Kündigungsschutzgesetz mit 3 Wochen nach Zugang der Kündigung anzugeben. Unklar bleibt leider, welche Auswirkungen die Formulierung mindestens an dieser Stelle des Nachweisgesetzes hat. Man wird hier also die fortlaufende Rechtsprechung beachten müssen, ob die Gerichte die Pflicht zur Aufnahme weiterer Informationen im Rahmen von möglichen gerichtlichen Auseinandersetzungen weiterentwickelt. Schließlich ist ein Hinweis in den Nachweis aufzunehmen auf anwendbare Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und, wenn es sich um kirchliche Arbeitsverhältnisse handelt, auf anwendbare kirchliche Arbeitsbedingungen, die von den zuständigen kirchlichen Gremien beschlossen wurden. Zusätzliche Nachweispflichten gibt es im Falle der Auslandsentsendung. Soll also die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Ausland tätig werden, dann ist ab einer bestimmten Dauer von länger als 4 Wochen eine Pflicht vorgesehen, zusätzliche Angaben zu machen, die auch einen Bezug haben zu dieser Auslandstätigkeit. Also muss beispielsweise das Einsatzland bestimmt werden, die Währung, in der die Entlohnung erfolgt und weiteres. Geregelt ist das im § 2 Absatz 2 und 3 des Nachweisgesetzes. Vereinfachungen sieht der § 2 Absatz 4 des Nachweisgesetzes vor. Hier ist die Befugnis geregelt, bei bestimmten Aspekten der Nachweispflicht auf Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Dienstvereinbarungen oder bei kirchlichen Arbeitsverhältnissen auf die kirchlichen Arbeitsbedingungen zu verweisen. In zwei Fällen ist auch der Verweis auf das Gesetz zulässig. Und das kann eine erhebliche Arbeitserleichterung für die Personen bedeuten, die also so einen Nachweis selbst erstellen müssen, also Mitarbeiter aus der Personalabteilung oder auch Rechtsanwälte, Rechtsberater, Personalberater. Und der Nachweis kann erheblich kürzer ausfallen. Welche Dinge per Verweisung auf Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und so weiter erfolgen kann, das ist unterschiedlich geregelt und eben in diesem Paragraphen konkret benannt. Also eine ganz wertvolle Vorschrift für Personen, die an der Erstellung eines Nachweises mitwirken. In der Rechtspraxis ist man bei der konkreten Umsetzung des Nachweisgesetzes mit dem Problem konfrontiert, dass der Gesetzgeber bei der Formulierung der Nachweispflichten an einigen Stellen einen erheblichen Auslegungsspielraum gelassen hat. Und immer wenn ein Gesetz so formuliert ist, dass es einen Auslegungsspielraum belässt, dann sind Gerichte befugt, auf Antrag richterliche Rechtsfortbildung zu betreiben. Das heißt, im konkreten Einzelfall die Auslegung vorzunehmen und zu entscheiden, wie weit die Nachweispflicht konkret reicht. Beispiele für diese Vorschriften mit Auslegungsspielraum ist zum Beispiel die Ziffer 5 des Paragraphen 2 Absatz 1 Nachweisgesetz. Hier schreibt das Gesetz vor, dass die Tätigkeit charakterisiert werden muss, das heißt eine Beschreibung abgegeben werden muss und es ist unklar, wie konkret, wie ausführlich die Tätigkeit beschrieben werden muss. Ziffer 6 verpflichtet zur Benennung der Probezeit. Hier ist das Problem bei befristeten Arbeitsverhältnissen und das Problem liegt eigentlich im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Hier schreibt der Gesetzgeber vor, dass eine Probezeit von der Dauer her nur zulässig ist, wenn sie in einem zulässigen Verhältnis zur Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses steht, ohne zu sagen, wie die Verhältnismäßigkeit konkret zu bestimmen ist. Nach Ziffer 7 ist das Arbeitsentgelt anzugeben und auch die Zusammensetzung sämtlicher Lohnbestandteile, und zwar einzeln. Hier kann Unklarheit bestehen, wie konkret einzelne Lohnbestandteile zu beschreiben sind. Ziffer 8 verpflichtet zur Angabe der Arbeitszeit, wobei unklar ist, ob nur der Arbeitsumfang gemeint ist oder auch die Lage der Arbeitszeit. In Ziffer 10 geht es um die Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen, sofern dies vereinbart ist. Hier ist unklar, wie ausführlich die Voraussetzungen beschrieben werden müssen und diese Aufzählung ist auch nicht abschließend. Ziffer 11 schreibt vor, dass die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubes anzugeben ist. Hier ist unklar, ob der Mindesturlaub und der Mehrurlaub aufzuführen ist. Nach Ziffer 14 ist das bei einer Kündigung einzuhaltende Verfahren in den Nachweis aufzunehmen, wobei nicht klar bestimmt ist, wie ausführlich das Verfahren beschrieben werden muss. Insgesamt belässt das Nachweisgesetz doch an einigen Stellen einen erheblichen Auslegungsspielraum, der die Praxis vor das Problem stellt, dass man nicht genau weiß, ob ein formulierter Nachweis den gesetzlichen Anforderungen entspricht oder nicht. Man wird bei der Erstellung eines Nachweises nicht darum herumkommen, die aktuelle Rechtsprechung im Blick zu behalten und gegebenenfalls anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen oder eben von Anfang an ein gewisses rechtliches Restrisiko in Kauf zu nehmen. Wie muss die Arbeitgeberseite die wesentlichen Vertragsbedingungen nun konkret nachweisen? Der Nachweis hat schriftlich zu erfolgen, die elektronische Form ist ausdrücklich ausgeschlossen, das heißt, man kommt um die Papierform nicht drumherum. Der Nachweis muss die Unterschrift des Arbeitgebers enthalten und der Nachweis ist an die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer auszuhändigen. Hier empfiehlt sich natürlich, sich die Aushändigung quittieren zu lassen. Hinsichtlich der Frist, die einzuhalten ist, bestimmt das Gesetz verschiedene Fristen. Einige Punkte aus dem Nachweis müssen am ersten Tag der Arbeitsleistung nachgewiesen werden, andere erst nach 7 Tagen und wieder andere nach 1 Monat. Das ist ein ziemliches Durcheinander. Deswegen sollte man in der Praxis sich vornehmen, den gesamten Nachweis am ersten Tag der Arbeitsleistung spätestens zu erbringen. Entscheidend ist hierbei die Aushändigung des Nachweises. Das heißt, mit Zugang des Nachweises ist die Nachweispflicht erbracht. Wann entfällt die Nachweispflicht? Nach dem Gesetz entfällt die Nachweispflicht, wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt wurde, der die Pflichtangaben nach dem Nachweisgesetz enthält. Im Ergebnis kommt man natürlich nicht um die Nachweispflicht herum. Diese Vorschrift, § 2 Absatz 5 Nachweisgesetz, stellt lediglich klar, dass man den Nachweis auch durch einen Arbeitsvertrag erbringen kann, der bereits die Pflichtangaben enthält. Dann entfällt die Pflicht, den Nachweis nochmal gesondert zu erbringen. In der Praxis ist es anzustreben, dass man schon bei der Konzeption eines Arbeitsvertrages darauf achtet, dass der Arbeitsvertrag die Pflichtangaben nach dem Nachweisgesetz enthält. Der Arbeitsvertrag wird in aller Regel weit vor dem Arbeitsbeginn unterschrieben und kann dann auch als quittierter Zugang der Nachweispflichten gewertet werden. Das vermeidet also dann doch einen gewissen Aufwand bei der Arbeitsaufnahme. Kommt es zu Änderungen der einmal nachgewiesenen wesentlichen Vertragsbedingungen, sind diese schriftlich mitzuteilen. Gesetzlich geregelt ist das in § 3 Nachweisgesetz. Demnach hat die schriftliche Mitteilung spätestens am Tag des Wirksamwerdens der Änderungen zu erfolgen. Nicht mitteilungspflichtig sind übrigens nach Satz 2 der Vorschrift Änderungen bei Gesetzen, Tarifverträgen, Betriebs- und Dienstvereinbarungen und natürlich auch kirchlichen Bedingungen, die auf das Arbeitsverhältnis anwendbar sind. Hier muss die Arbeitgeberseite nicht tätig werden. Die Nachweispflicht bei sogenannten Altverträgen regelt das Nachweisgesetz in einem eigenen § 5. Gemeint sind Arbeitsverhältnisse, die bereits vor dem 01.08.2022 Bestand hatten. Zu diesem Datum gab es eine Neufassung des Nachweisgesetzes mit veränderten und umfangreicheren Nachweispflichten. Das führt zu der Situation, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis schon vor dem 01.08.2022 Bestand hatte, in der Regel mit einem Nachweis ausgestattet sind, der den Anforderungen des aktuellen Gesetzes nicht genügt. Und hier hat der Gesetzgeber eine Übergangsvorschrift geschaffen. Wie sieht nun die Nachweispflicht bei solchen Altverträgen aus? Der Arbeitgeber muss nur tätig werden, wenn die Arbeitnehmerseite die Ausstellung eines aktuellen Nachweises verlangt. Verlangt also die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer einen solchen Nachweis, ist ein ordnungsgemäßer Nachweis nach dem aktuellen Nachweisgesetz zu erbringen, und zwar bis spätestens am 7. Tag nach dem Zugang der Aufforderung beim Arbeitgeber. Für ein paar Angaben sieht das Gesetz sogar eine Frist von bis zu 1 Monat vor, namentlich sind das die Ziffern 11 bis 15 des § 2 Absatz 1 Nachweisgesetz, aber aus Gründen der Praktikabilität empfiehlt es sich natürlich, bereits am 7. Tag alle Angaben zu machen. Welche Rechtsfolgen können eintreten bei einem Verstoß gegen das Nachweisgesetz? Um diese Frage zu klären, sollte man sich zunächst vor Augen führen, in welcher Weise man gegen das Nachweisgesetz verstoßen kann. Einen Anhaltspunkt hierfür gibt die Bußgeldvorschrift des Paragraphen 4 Nachweisgesetz. Denn Paragraph 4 Absatz 1 nennt einige Beispiele, die ein Bußgeld nach sich ziehen können. Hier ist geregelt, dass ein Bußgeld verhängt werden kann, wenn der Arbeitgeber den Nachweis nach dem Nachweisgesetz nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig aushändigt. Diese gesetzlichen Tatalternativen regeln zwar innerhalb der Vorschrift nur die Frage, in welchen Situationen ein Bußgeld verhängt werden kann. Es zeigt aber, dass der Gesetzgeber ganz unterschiedliche Handlungsformen sanktionieren wollte. Insbesondere wollte der Gesetzgeber nicht nur unterscheiden zwischen der Frage, ob ein Nachweis erbracht oder gänzlich unterlassen wurde, sondern auch ein Verhalten sanktionieren, wenn ein Nachweis den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt, also zum Beispiel unvollständig ist oder die Form nicht eingehalten wurde. Als Faustregel kann man sich merken, dass schon eine kleinste Abweichung von den Vorschriften des Nachweisgesetzes nachteilige Rechtsfolgen nach sich ziehen kann. Welche Rechtsfolgen können sich bei einem Verstoß gegen das Nachweisgesetz konkret ergeben? Zunächst hat die Arbeitnehmerseite einen einklagbaren Anspruch auf Erteilung eines ordnungsgemäßen Nachweises. Zudem ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass auch Schadensersatzansprüche der Arbeitnehmerseite entstehen können. Hat beispielsweise die Arbeitgeberseite im Nachweis nicht ordnungsgemäß auf eine geltende verkürzte Verfallfrist hingewiesen, kann es sein, dass die Arbeitnehmerseite einen Anspruch zu spät geltend macht und nicht mehr durchsetzen kann. In diesem Fall ist es denkbar, dass der Arbeitnehmerseite ein Schadensersatz gegen den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zusteht, weil der nicht mehr durchsetzbare Anspruch auf einen nicht ordnungsgemäßen Nachweis zurückzuführen ist. In der Praxis finden sich häufig Fälle, in denen die Arbeitnehmerseite zum Beispiel noch Lohnansprüche geltend machen will und nicht weiß, dass etwa eine verkürzte Verfallfrist von 3 Monaten gilt und eben nicht die gesetzliche Verjährungsfrist von 3 Jahren und dann eben den Anspruch nicht mehr durchsetzen kann, was im Ergebnis dann zu dem Schadensersatzanspruch führen kann. Als weitere Rechtsfolge kann es zu verschiedenen Beweiserleichterungen für die Arbeitnehmerseite bis hin zur Beweislastumkehr kommen. Verstößt die Arbeitgeberseite gegen das Nachweisgesetz, ist es möglich, verschiedene Vorschriften aus der Zivilprozessordnung unter dem Schutzgedanken des Nachweisgesetzes zugunsten der Arbeitnehmerseite auszulegen, sodass Unklarheiten im Zweifel zu Lasten der Arbeitgeberseite gewertet werden können. Schließlich sieht das Gesetz in § 4 Bußgeldvorschriften vor, sodass Verstöße gegen das Nachweisgesetz mit Bußgeldern von bis zu 2.000 Euro geahndet werden können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber, dann gehen Sie jetzt auf drstrosingonline.de/newsletter. Dort bekommen Sie wichtige Rechtstipps für den Betriebsalltag nach und nach kostenlos per E-Mail zugesandt und als Willkommensgeschenk eine Checkliste zum Thema Mitarbeiter einstellen, welche rechtlichen Bestimmungen Sie hierbei beachten müssen. Alles sofort startklar auf drstrosingonline.de/newsletter. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.